Stell dir vor, es ist Juli und Helsinki, Stockholm, Oslo, Kopenhagen sind wie leergefegt. Warum? Alle sind in ihren Sommerhäusern. Michaela Fuchs hat genau dieses Gefühl für Sommer und Sommerhausküche in ein neues Kochbuch gepackt, das im Christian Verlag erschienen ist. Und sie ist bei mir in den Kochbuch-Podcast gekommen, um mit mir darüber zu sprechen. Wenn dir dieser Podcast übrigens gefällt, dann hinterlass mir doch sehr gerne eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl, eben da, wo du gerne diesen Podcast hörst, und schick ihn doch auch gerne weiter an Menschen, von denen du glaubst, dass sie diesen Podcast hören sollten. Aber jetzt dir viel Spaß beim Hören. Wie schön, dass du da bist. Ich folge dir schon so lange und freue mich, dass du in den Kochbuch-Podcast kommst. Willkommen, Michaela Fuchs.
Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wie gesagt, ich folge dir ja auf Instagram schon wirklich Ewigkeiten. Und jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht und es ist die willkommene Gelegenheit, direkt mal persönlich mit dir darüber zu sprechen, was du da machst zwischen München und dem hohen Norden. Wo erwische ich dich denn gerade?
In München erwischst du mich. Ich wäre jetzt zwar lieber im etwas kühleren Norden, aber ja, ich bin gerade in München.
Wir zeichnen auf, wenn die schöne Hitzewelle gerade über Deutschland fegt und ich sitze hier gerade im Keller, weil es hier einigermaßen noch angenehm ist von den Temperaturen. Wie viel Grad sind es denn gerade in deinem Ferienhäuschen in Finnland?
Ja, ich habe heute mal geschaut, also es sind schöne sommerliche 18 Grad mit Sonne, meine Wohlfühltemperatur im Norden.
Okay.
Genau.
Naja, die es mögen, die mögen es so, ne?
Genau, so ist es.
Wo genau ist dein Häuschen, in das du dich gerne zurückziehst?
Das ist in Finnisch-Lappland, also auch schon über dem Polarkreis, da wo der Weihnachtsmann wohnt.
Oh, fantastisch. Vielleicht muss ich dir da mal Post mitgeben bei
Ja,
Gelegenheit.
genau.
Du nennst dich auf Instagram und auch auf deinem Blog, und jetzt spreche ich es bestimmt falsch aus, Matova?
Also es wird ausgesprochen Mahtava und es ist tatsächlich so ein finnisches Wort. Ja, ich habe den Blog ja schon damals, also das fing ja mit einem Blog an vor über 10 Jahren und da hat man sich keine Gedanken gemacht über SEO etc., wie man gefunden werden könnte. Und ich fand das Wort halt super, weil das heißt halt im Finnischen wie ja, also ausgezeichnet, fantastisch. Und das haben halt meine finnischen Freundinnen immer gesagt, wenn irgendwas besonders lecker war, dann ah, mach da wa. Und dann dachte ich, ja, das passt doch zu meinem Foodblog. Und so kam das irgendwie. Und naja, dann hieß der Blog so und deswegen heißt auch alles weitere so. Genau. Aber es kann keiner, ja, woher soll man es auch wissen, aussprechen? Insofern, ja.
Machthaber.
Genau, also dieses H wird meistens wie so ein CH in dem Fall ausgesprochen. Ja.
Wir schließen jetzt also hier für alle eine Bildungslücke, die sich schon immer gefragt haben, wie man das ausspricht und wahrscheinlich irgendwie im Kopf irgendwie sowas wie Matava irgendwie abgespeichert haben. Machthaber heißt nämlich auf Finnisch super lecker, fantastisch, hervorragend. Und das finde ich natürlich einen tollen Namen für einen Blog, der da entstanden ist, als die Hochzeit des Bloggens war, sozusagen 2014, oder?
Genau, also ja, da fing das ja alles so ein bisschen an. Ich glaube, da war ich schon eher dann so ein Spätzügler, aber hatte eigentlich auch keine Ahnung, was ich da tue. Aber habe einfach mal mit, ach, damals war ja gar nicht WordPress, das war noch wie hieß das denn, Blogpost? Naja, irgend so ein anderes Format. Einfach aus Interesse gestartet und ja, und bis heute dran geblieben.
Und hast
Genau.
deine Abenteuer, deine kulinarischen und auch räumlichen Reiseabenteuer da festgehalten. Und daraus ist ja dann eigentlich viel, viel mehr entstanden, was auch ein bisschen mit deinem beruflichen Hintergrund zu tun hat, oder? Weil wenn du das machst mit dem, was du beruflich tust, kombiniert, muss ja eigentlich was Cooles draus entstehen, oder?
Ja, ich hoffe doch. Ja, nee, ich habe tatsächlich mal Kommunikationsdesign studiert und ja, habe das so ein bisschen auch so ein bisschen als Ausgleich letztendlich, glaube ich, gemacht, weil ich habe lange so für Frauenzeitschriften gearbeitet. Und ja, man muss sich sehr oft eben oft nach den Anzeigen richten, etc. Man ist ja in der Gestaltung oft nicht so frei, auch von den Themen her, wie man gerne möchte. Und dann dachte ich so, und auf meinem Blog mache ich einfach, was ich will. Und ja, so kam das, glaube ich, auch so ein bisschen.
Aber wie kam es dann zu deiner Liebe für den ganz hohen Norden? Also ich habe ja gelesen, dass der dir schon fast in die Wiege gelegt worden ist. Wie kommt
Ja.
man als Zweijährige dazu, so weit nördlich zu reisen?
Ja, da sind wohl meine Eltern schuld. Also irgendwie, ja, die sind schon immer gerne gereist und vorzugsweise so in den Norden, auch viel so, ja, mit Wandern verbunden und so. Und ich glaube, das war so damals, so Roadtrip hat man das ja wahrscheinlich nicht genannt, aber so diese, dass man einmal so zum Nordpol, nicht zum Nordpol, zum Nordkap möchte. Ja, und dann wurde ich da eingepackt. Eigentlich wurde ich immer eingepackt. Insofern hat man noch nicht so viel Radieschen gemacht, was das Kind gerne möchte oder nicht. ja, und so kam es, dass ich mit Auto, Zelt, mit 2 Jahren schon irgendwie am Strand an den Lofoten mein Sandeimerchen dabei hatte.
Großartig.
Und ja, und irgendwie ist es auch dabei geblieben. Also es ging eher oft in den Norden deswegen. Und irgendwann kam eben das Ferienhäuschen in Finnland dazu. Und ja, eine Zeit lang fand ich es auch mit, weiß was ich, als ich mit dem Studium fertig war, da habe ich dann auch ein Praktikum in New York gemacht und ich fand das völlig uncool, weswegen meine Eltern jetzt dann ein Häuschen irgendwie in finnisch Lappland sich kaufen wollten. Aber ja, jetzt bin ich natürlich total froh, dass ich es habe. Ja, aber so ist das. Irgendwie verändert sich das ja auch im Alter.
Ich wollte gerade fragen, ob es schwierig war, sich festzulegen für ein nordisches Land. Deine Eltern haben dir die Entscheidung abgenommen. Ist es das Häuschen, das deine Eltern sich da gekauft haben?
Genau. Ja.
Fantastisch.
Ja.
Hättest du gesagt, auch in Schweden oder Dänemark eigentlich auch schön? Oder ist Finnland eigentlich schon das, wofür dein Herz
Ich glaube, das
schlägt?
kann ich jetzt gar nicht mehr so völlig objektiv sagen, weil ich es, glaube ich, inzwischen so mag und gerade auch dieses sehr nördliche, eben auch dieses raue Klima und das, was es auch den Menschen so ein bisschen abverlangt, fasziniert mich, glaube ich, einfach. Und umso nördlicher, umso schöner finde ich es. Und klar, ich war jetzt eine Woche in Dänemark und dachte auch schon wieder, oh, wie fantastisch. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ob man sich's auch so ausgesucht hätte, weiß ich jetzt gar nicht. Es war auch so ein bisschen Zufall, weil meine Eltern hatten oft auch so Sprachstudentinnen oder Schülerinnen aus Finnland und die eine Familie haben wir öfters besucht und die wohnen eben just in dem Ort, wo auch das Häuschen steht. Und ja, so kam das auch so ein bisschen. Ja.
Aber das Schöne ist, viele der Länder liegen ja dann auf dem Weg, wenn man so ganz, ganz, ganz,
Genau, das
ganz
ist
weit
das
nach
Schöne.
Norden fährt.
Genau.
Kann man aber ein bisschen Zwischenstopp machen. Weil ich habe das
Ja.
natürlich auch verfolgt, als du das letzte Mal, da lag noch tief, tief Schnee überall, nach Norden gefahren bist. Da hast du das so dokumentiert. Da dachte ich so, ja, da ist man auch eine Weile unterwegs, bis man da in Finnland nördlich vom Polarkreis ist. Wie lange fährt man von München dahin?
Ja, das ist natürlich schon lange. Also man fährt ja erstmal einen Tag durch Deutschland durch, bis man an der Küste ist. Dann nehme ich meistens die Fähre von Travemünde nach Helsinki, die ja auch irgendwie 32 Stunden ungefähr braucht. Da ist man ja auch mal über Nacht dann praktisch auf der Fähre. Und dann eben geht es weiter durch Finnland. Oder ich nehme den Landweg. Da gibt es dann viele Routen über Dänemark, Schweden, ob man dann in Schweden dann weiter nach oben, nach Norden fährt oder dann über den Bottnischen Meerbusen rüber geht. Ja, also Ich suche mir da immer schöne Routen aus, fahre auch ganz gerne mit dem Auto, weil ich ja meistens länger fahre, also für eine längere Zeit, 1, 2 Monate. Und dann nehme ich meistens das Auto und suche mir dann eine schöne Route aus, ja.
Und dann musst
Und
du einen Slot erwischen, bei dem es dann auch sommerlich ausschaut, also auch bei 18 Grad richtig schön sommerlich ausschaut, damit du so ein schönes Buch machen kannst, wie du es dieses Jahr rausgebracht hast. Sommerhaus, Küche, Lieblingsgerichte aus Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark. Da hast du einmal alles verbunden, was du schön findest. Rezepte für die schönste Zeit im Norden. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Buch. Und jetzt verstehe ich auch ein paar von den Rezepten besser. Weil natürlich, wenn man das hier im schon sehr warmen Juni dieses Jahr anschaut und auch nachkocht, denkt man so, ja, okay, also so ein Apfelpfannkuchen mit Speck zum Frühstück bei 36 Grad, jetzt so, nicht so meine erste Wahl, aber gut, wenn es nur 18 Grad sind, aber schöne Sonne und eine steife Brise, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man so eine gute Kombination aus salzig und süß sehr zu schätzen weiß. Und dann macht natürlich irgendwie auch so ein bisschen herzhafteres total viel Sinn.
Ja, nee, also die Sommer in Skandinavien können warm sein, also es können auch mal 30 Grad am Polarkreis sein, aber es ist ja jetzt nicht so anhaltend lange meistens und ja, also und es kann wie gesagt auch kühl sein und es kann auch im August dann auch schon vielleicht mal im ganzen Norden schneien. Man steckt nicht drin.
Das Wetter macht, was es will. Das ist immer April.
Genau.
Das ist ja schon dein drittes Kochbuch über die nordischen Länder. Das erste Buch hieß Eine kulinarische Reise durch Skandinavien, ist 2024 erschienen. 2025 kam dann Finnland, das Kochbuch und jetzt die Sommerhausküche. Hast du dir gedacht, Mensch, den Sommer im Norden verbringen, das ist schon eine ganz besondere Zeit und für viele, auch hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist es ja schon so ein Sehnsuchtsort. Eben nicht die Hitze, sondern so ein bisschen am Meer. Es geht immer ein Lüftchen. Es ist ein bisschen kühler und angenehmer. Und dann irgendwie auch dieses Savoir-vivre der nordischen Länder ist schon was Besonderes, oder?
Ja, ich glaube, das ist noch mal so eine ganz andere Kultur, wie man so im Süden hat. Und vor allen Dingen gerade so diese Sommerhauskultur, das ist was den Skandinaviern, also allen eigentlich, im Blut liegt. Also eigentlich hat jeder irgendein Häuschen irgendwo, größer, kleiner, einfacher, moderner, wie auch immer. Und das gehört einfach da zum Leben dazu. Man hat sein Sommerhäuschen und spätestens zum Mittsommer zieht man da ein, jeder, der kann. Und die Städte sind tatsächlich im Sommer auch relativ leer während der Ferienzeit. Und ja, und dieses Sommerhausgefühl, das ist irgendwie, ja, ist irgendwie sowas vielleicht, wie man früher bei uns so im 1900 vielleicht Sommerfrische oder so, ist vielleicht vergleichbar, so ein bisschen diese Richtung. Und ja, diese Leichtigkeit dann einfach, und die haben im Norden auch länger Urlaub, tatsächlich im Sommer, und man ist einfach mal weg für eine längere Zeit und genießt das einfache Leben. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich auch immer versuche, wenn ich dort bin.
Einfaches Leben ist das Stichwort. Ich hatte ja eine ganze Zeit lang eine sehr große Affinität zu Schweden und habe da auch so ein bisschen mich reingelesen, so auch wie die Schweden leben. Da entspricht sich das dem ja total. Und wenn man auch von Stockholm aus so ein bisschen in die Schären fährt, da sieht man irgendwie winzige kleine Felsbrocken aus dem Wasser ragen und da drauf steht eine Hütte und das ist ein Ferienhäuschen, da ist nix. Also die haben auch, da gibt's ja Außenklo, ist ja so der Standard, dass man eigentlich kein Wasserklosett hat und manchmal eben auch gar kein fließend Wasser, wie du schreibst, gar keinen elektrischen Strom praktisch. Ich habe das mal gesehen, ich glaube, es gibt auch in der Schweiz, gibt's das auch, dass man so eine Alm oder so eine Hütte hat, die ganz so ganz basic ist. Da wird es auch gelebt, aber nicht so breit natürlich wie in den skandinavischen Ländern. Da kann man sich schon ein bisschen was von abschneiden, oder? Einfach den Laden zumachen und so richtig weg und in die totale Einfachheit. Also wir sprechen hier nicht Die Kinder haben noch WLAN und das iPad
Ja.
läuft, sondern das ist, geht mal raus, schaut mal, ob da schon Bärchen wachsen da hinterm Haus und versucht euch mal noch ein Spiel auszudenken, weil es dauert noch 5 Stunden, bis Abendessen gibt.
Ja, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also wie gesagt, die WLAN-Abdeckung ist in ganz Skandinavien top. Also da kann sich
Verdammt,
München,
verdammt.
München ein Scheibchen abschneiden. Insofern, das geht vielleicht nicht ganz auf, aber ja, nee, aber es ist schon so. Also ich kenne das auch von Freunden oder so. Also egal, was die für einen Job haben. Da ist jetzt auch nicht, dass die da irgendwie eine luxuriöse Hütte haben wollen. Nee, die lieben das einfach. Dann, ja, das einfache Leben, raus zum Angeln, so. Und dann wird dann abends der Fisch gemacht, den man geangelt hat. Das ist so, ja, die Vorstellung, was man von so einem Sommer, ja, so ist der Sommer.
Du schreibst ja auch ein paar Mal, es ist wirklich so wie in Astrid Lindgren-Büchern. Ferien auf Saltkrokant. Das ist wirklich so, man sitzt auf einem Felsen und lebt in den Tag rein und hat nichts zu tun und genießt einfach die Zeit allein oder dass Freunde vorbeikommen mit einem Bötchen und man vielleicht noch was grillt. Deine Rezepte sind ja auch genau so, wie man sich das vorstellt. Und deshalb gibt es ja auch drei unterschiedliche Symbole bei jedem Rezept. Und zwar entweder kann man das auf dem Herd machen, das funktioniert aber super auf einer Herdplatte oder zwei. Du hast ja viele One-Pot-Rezepte auch drin. Man braucht vielleicht einen Backofen, aber vielleicht geht es auch auf dem offenen Feuer.
Genau. Ja, wie gesagt, weil es gibt eben viele einfache Hütten und ich habe auch schon eben auch auf der Reise dann in den hohen Norden, da übernachte ich auch oft in so Campinghütten, in so einfachen. Dann hat es halt nur ein oder zwei Herdplatten und ja, dann ist kein Backofen da, muss man sich halt ein bisschen beschränken oder ist so wie im Camper kochen oder so. Ja.
Ist da, muss man da viel vorher einkaufen? Du schreibst ja auch über Vorratshaltung. Man muss schon ein bisschen planvoll einkaufen gehen, oder? Weil man jetzt nicht jeden
Ja,
Tag zum Supermarkt
genau. Also
rüberlatscht.
ich zum Beispiel, also ich fahre halt, also das sind irgendwie so 35 Kilometer zum Supermarkt von meinem Häuschen. Insofern überlege ich mir das halt dann vorher schon genauer, was ich kaufe. Und dann fahre ich vielleicht ein-, zweimal die Woche einkaufen. Und ja, umso abgeschiedener die Hütte oder man hat, wie du sagst, so ein Häuschen auf einer Insel, dann rudert man darüber. Ja, dann kauft man halt schon überlegt ein und den Rest besorgt man sich vor Ort. Die Beeren, die Fischchen, ja.
Ich habe da eine Frage. Du schreibst, manche haben einen eigenen Garten mit Gemüse beim Ferienhaus. Und das hat bei mir Fragen aufgeworfen. Also ich meine, es ergibt schon Sinn, wenn man einen Monat da ist, aber kauft man dann vorgezogenes Gemüse, das man einpflanzt, oder zieht man dann in der Stadt vor und nimmt es mit raus? Oder wie machen die das?
Also es ist halt ganz oft so, gerade so, wenn die Häuschen, auch, nehmen wir jetzt mal, du wohnst in Stockholm und hast so ein Häuschen auf den Schären und du hast es sowieso nicht weit und du bist da wirklich, fährst am Wochenende hin. Ja, dann legen die halt ihre Gärtchen, so Hochbeete gerne an, wo die jetzt die Pflanzen einkaufen oder selber ziehen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich würde jetzt mal an Kaufen tippen, weil ich weiß, dass es nämlich bei mir zum Beispiel, da gibt es auch nur Anfang Juni die Setzlinge. Das heißt, ich bin oft zu spät dran, wenn ich irgendwie komme erst im Juli, dann habe ich Pech gehabt, dann kriege ich nämlich keine Setzlinge mehr. Also ja, ich glaube, ja, aber das machen die schon ganz gerne, weil die Vegetationsphase ist zwar relativ kurz, aber dadurch, dass ja so lange hell ist durch die Mitternachtssonne, ja, gedeiht es dann so ein bisschen schneller letztendlich.
Das
Ja.
ist spannend, das habe ich gar nicht bedacht. Na klar, die haben ja viel länger Tageslicht am Tag. Wie spannend. Finde ich sehr interessant. Darüber habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie nachgedacht. Im Moment muss ja da auch eine ganz besondere Zeit sein, oder? Wenn du jetzt in deinem Häuschen wärst, geht da überhaupt die Sonne unter?
Nee, jetzt nicht mehr. Nee.
Jetzt ist Mittsommer.
Ja,
Spannend.
also ja. Nee, da ist dann richtig gut hell und ja, und es wächst alles und das ist wirklich so, das ist dann manchmal so von einem Tag auf den anderen ploppt das auf. Also du, es kann auch sein, dass im Juni, Anfang Juni dann noch, hatte ich auch schon kleine Schneehäufchen noch, so der ganz letzte Rest irgendwo in der Ecke und dann macht es aber am nächsten Tag Puff und es ist grün um dich rum. Ja, das geht dann wahnsinnig schnell manchmal.
Wow, auf jeden Fall eine spannende Region, um da mal Zeit zu verbringen. Ich mag den Norden auch gern, aber ich bin bis jetzt nur bis zur Nordsee gekommen. Also mein nächster großer Schritt wäre Dänemark. Das reizt mich
Ja,
voll.
das war
Aber
schön.
dieses Jahr ist
Ja.
nochmal Nordsee. Es ist,
Okay.
du hast ja schon gesagt, man fährt einen Tag durch Deutschland. Das ist jetzt noch machbar mit den Kindern. Und wenn die dann mal ein bisschen stabiler sind im Auto und mehr Filme gucken, keine Ahnung, dann fahren wir mal weiter. Wie hast du die Rezepte ausgesucht? Wie hast du dich inspirieren lassen? Du hast ja da ein breites Feld aufgemacht mit mehreren Ländern. Ist es überall, ist man da sehr ähnlich in den verschiedenen Ländern? Würdest du sagen, das ist typisch finnisch oder das ist typisch norwegisch, das ist typisch dänisch? Ein paar Sachen sind natürlich drin, die ich identifizieren kann, was mit Zimtschnecke und so. Aber wie hast du das zusammengestellt?
Ja, es gibt natürlich schon so Länder, also unterschiedliche Sachen, die so typisch finnisch sind oder vielleicht auch typisch norwegisch, aber so im Großen und Ganzen kann man schon, hat man schon so eine Richtung, dass das schon sehr ähnlich ist. Es ist schon auch alles relativ fischlastig zum Beispiel. Weiß das ich, in Dänemark essen sie gerne Schweinefleisch, in Finnland jetzt wiederum nicht so. Solche Unterschiede gibt es dann schon, aber ich glaube, ja, große Übereinkunft ist einfach diese Fischgeschichte, die Beeren, also die Fülle an wilden Beeren, die man ja auch eben auch selber sammeln kann und das wird auch ausgiebigst gemacht. Und es gibt einfach wahnsinnig viele. Also ich meine, es gibt ja auch nicht so viele Menschen da. Insofern kann man sich da ganz gut bedienen. Und ja, ich glaube, das sind so vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede zu der deutschen Küche. Wobei die Produkte, ja, würde ich jetzt mal sagen, so gemüsetechnisch würde ich sagen, so ein bisschen ähnlich sind wie bei uns. Also so diese Wurzelgemüse, okay, das ist jetzt nicht so Sommer unbedingt, aber das ist ja dann doch relativ ähnlich. Ansonsten habe ich bei der Auswahl, ich bin eigentlich danach gegangen, was ich so den Sommer über koche, ehrlich gesagt. klar, habe ich ein bisschen geschaut, dass von jedem Land so ein bisschen was drin ist und so. Aber im Prinzip ist es schon so ein bisschen, ja, einfach nordische Küche nach meinem Gusto letztendlich.
Du nimmst uns auch so schön mit durch deinen Urlaubstag sozusagen, dein Sommerhaustag. Man beginnt bei den Rezepten mit dem Frühstück, dann kommen kleine Snacks und Gerichte, dann gibt es sommerliche Hauptgerichte, süße Momente, draußen genießen, auch sehr spannend, und Sommer im Glas. Da ist ja wirklich für jeden was dabei. Und man kann sich so richtig mit dir durch den Tag snacken und essen und sich einmal so durchprobieren und folgt dir so schön, auch mit den ganzen Reisegeschichten, die du noch mit reinpackst, wie einfach der nordische Sommer ist, was man da macht, was da wichtig ist, von der Sonnenwendfeier in den verschiedenen Ländern hin zur Sauna. Da denke ich
Ja.
so, wow, okay, Sauna. Gut, aber gut, wenn es so ein 18-Grad-Sommer ist, dann ergibt es auch wieder Sinn. Bei 30 Grad auch in die Sauna. Erklär mir ein
Gut, da
bisschen
kriegen
was
die
zur
Finnen
Sauna im
nichts.
Norden.
Ja, also ich glaube, es ist schon ein sehr finnisches Ding. Klar, findet man in den anderen Ländern auch mal eine Sauna, aber die Finnen, die gehen einfach auf jeden Fall einmal in die Sauna, also Samstag und Mittwoch, ganz typischer Tag einfach. Da geht man jetzt dann vielleicht auch bei Nachbarn nicht direkt immer zu nahe vorbei. Da weiß man, Samstagabend sitzt du in der Sauna und dann gehst du auch raus. So. Ja, nee, das gehört einfach dazu und wird auch zelebriert. Auch an Midsommar ist es irgendwie gang und gäbe, dass man vielleicht auch Freunde einlädt, dann geht man erst in die Sauna, dann springt man ins Wasser und danach grillt man so. Also das gehört einfach zum Konzept dazu und mit der Temperatur, Außentemperatur hat das auch nichts zu tun. Also
Also
Ja.
wenn, dann muss man auch ordentlich schwitzen. Also so jetzt
Ja, ja.
so Wald- und Wiesenschwitzen, wie wir das hier gerade in der Hitzewelle machen, das ist ja dann nur so Wildschwitzen praktisch. Aber wenn man ordentlich schwitzt, geht man in die Sauna. Also einmal richtig schwitzen
Einmal
dann.
richtig schwitzen und dann richtig abkühlen. So.
Ist die spannende Frage natürlich, gehen die nackig oder ohne in die Sauna?
Also privat gehst du nackig rein und aber in öffentlichen Saunen gehst du mit Badeanzug.
Ah, siehst du mal, weil
Ja.
das ist ja in Deutschland, heißt ja immer, man müsste überall textilfrei, was viele
Hm.
Menschen sehr unangenehm finden vor Fremden, was ich auch verstehen kann. Also mir ist wurscht, aber ich kann verstehen, dass man nicht in der öffentlichen Sauna irgendwie blank ziehen möchte. Und ich finde es immer spannend, dass ja dann die Länder, bei denen das so fest in der Kultur ist, die sehen das ganz anders als wir. Die haben da überhaupt nicht diese strengen Regeln, sondern die sagen, ja gut, ich meine, dann machst du es halt so, wie du denkst.
Ja, also es gibt auch keine Aufgussregeln oder irgendwelche Aromateilchen. Nein. Also, und man bleibt da auch so lange drin, wie man persönlich das für gut empfindet. Ob das jetzt länger oder kürzer ist, das macht jeder so, wie er möchte.
Das
Ja.
merkst du dann schon. Wenn dir ein bisschen
Ja.
schwummerig wird, dann geh mal raus.
Dann gehen wir mal lieber raus.
Nix mit Uhr umdrehen und, oh Gott, ich bin in
Nee.
der Sauna, jetzt habe ich keine Uhr umgedreht. Und wenn ich nur 5 Minuten
Mache ich
schaffe,
jetzt?
dann bin ich voll die Mimi. Nur 5 Minuten in der 90-Grad-Sauna, die werden mich alle blöd anschauen, wenn ich jetzt schon rausgehe. Oh nein, und ich saß auch noch ganz unten. Oh, nur die Harten kommen in den Garten. Also die Finnen, die Erfinder praktisch, die sind ja viel lockerer und
Ja,
sagen,
auf jeden Fall.
mach so, wie es für dich
Ja.
schön ist.
Ja. Du, manche grillen auch direkt in der Sauna oder es wird auch gern mal so ein Bierchen mit reingenommen, aber dann musst du schon echt hart sein. Also ja, kommt auf deinen Kreislauf an, würde ich sagen.
Also, das klingt ein bisschen wie Wodka-Aufguss.
Ja, genau. So ein bisschen ist das auch.
Aber Essen gehört zur Sauna auch dazu. Du hast es jetzt gesagt, entweder
Ja.
manche grillen in der Sauna, was total Sinn ergibt, ehrlich gesagt, und oder danach, oder man hat auch so kleine Snacks. Ich habe auch so ein Rezept gesehen, das war ein bisschen wie Apero, also so ein
Ja,
bisschen
genau.
Aperitivo-mäßig, so ein bisschen Chips und so ein bisschen Dips und so ein bisschen was Salziges, dass wenn man dann geschwitzt hat, dass man gleich irgendwie
Genau.
ein bisschen was knabbern kann. Wo war denn das? Das finde ich bestimmt so schnell nicht. Das war irgendwie Chips mit so,
Mit Sour Cream und eben diesen Fischrogen,
ja.
genau. Und ja, ein bisschen
Ja.
gehackte rote Zwiebelchen. Ja, genau.
Hier ist es. Das schaut auch lecker aus und auf deinem wirklich sehr atmosphärischen, schönen Bild ist natürlich ein Bierchen auch. Und das ist so auf dem Holzbrett total rustikal. Also es sieht schon aus wie Sauna mit so einem Tuch drunter. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man dann, wenn man so richtig erfrischt ist und der Kreislauf wieder stabil, dann setze dich irgendwo schön gemütlich hin. Du weißt genau, die Sonne geht noch lange nicht unter, wenn überhaupt. Und dann knabberst du ein bisschen was. Haben die Finnen dann eine große Sehnsucht im Winter nach dieser Zeit? Also machen die deshalb so lange Urlaub im Sommer, um dann auch richtig aufzutanken?
Das kann schon sein. Also es gibt auch irgendwie so ein Sprichwort, das ich natürlich jetzt nicht mehr so richtig ganz auf die Reihe bekomme, aber so nach dem Motto irgendwie so, also leben kannst du dann auch im Winter, so, nee, leben tust du im Sommer, na, jetzt kriege ich es nicht zusammen.
Schlafen kannst du auch noch im Winter.
Ja, irgendwie so die Richtung. Ja,
So jung
nee,
kommen wir
also
nicht
da
mehr
ist
zusammen.
schon,
Schlafen kannst du, wenn du tot bist. So.
so ist es. Ja,
Weil die
doch,
haben
der
ja
wird
dann schon ziemlich
aufgetaktet.
dunkle und lange Winter. Also so wie die Sonne nicht untergeht im Sommer, so lange bleibt sie ja dann auch weg im Winter. Und da ist aber in Norwegen ist aber der Juli der Urlaubsmonat, richtig? Weil in den südlichen Ländern ist es ja der August
Ja,
noch.
nee, das ist dann, also wie gesagt, irgendwie Midsommer ist ja irgendwie so 21. rum, dieser Sankt Johannistag. Und da fängt es so grob an, aber Juli ist der Hauptsommermonat, genau. Und ab 1. August ist eigentlich, sind die Büros auch wieder besetzt. Also es ist auch so, wenn du jetzt irgendwie irgendjemand im Büro erreichen möchtest, da ist nur Sparbesetzung. Also alle wichtigen Sachen sollte man vorher regeln. Ja.
Sonst ist erst wieder am 1. August. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich melde mich so bald
Genau.
wie möglich wieder bei Ihnen zurück. Leider sitze ich gerade in der Sauna und trinke danach ein Bierchen. Kann man sich doch schon was von abschneiden, oder? So
Ja.
City-Trip machen und dreimal im Jahr so Kleckerurlaub. Oder wie die Finnen einfach wirklich richtig raus, weg von allem, weg vom Gemütlichen, also von dieser Zivilisation auch so ein bisschen, so richtig rein mit der Natur. Einfach so in so einer Hütte wohnen, schon irgendwie beneidenswert.
Ja, es ist auch manchmal so, also ich saß auch schon mit Freundinnen eben auch zusammen und dann so musste die eine auch wieder abreisen und meinte so, ah ja, jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen kultivieren, bevor ich dann nach Helsinki fahre. Und so ist es auch so ein bisschen. Also da ist halt dann auch, ja, nichts mit Augenbrauen zupfen oder was weiß ich was. Das ist irgendwie, ja,
Im
gehört
August
auch
sind alle
dazu.
Friseurtermine ausgebucht.
Ausgebucht.
Da müssen wir alle wieder klarkommen. Das finde ich sehr lustig. Worauf freust du dich am meisten? Vielleicht auch kulinarisch, wenn du sagst, Mensch, jetzt fahre ich bald wieder hoch im Juli. Schätze ich jetzt. Ich tippe jetzt mal, dass du im Juli hochfährst. Worauf
Ja,
freust du
leider
dich am
erst so Ende
allermeisten?
Juli, aber ach, ich freue mich. Also ja, da ich ja in München wohne, muss ich echt sagen, ich freue mich auf die große Fischauswahl, weil das ist hier schon so ein bisschen begrenzt, dass man so frisch Fisch, klar, bekommt man auch in München, aber ja, im Norden zahlt man dann doch weniger dafür und hat eine größere Auswahl. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und dann natürlich im August sind die Blaubeeren reif bei mir. Da freue ich mich ganz besonders.
Oh, das klingt toll.
Ja.
Und was machst du dann? Was ist dein Lieblingsrezept mit Blaubeeren? Ich habe diesen fantastischen, muss ich sagen, dieses weiße Schokolade Blaubeerkuchen. So, der ist ganz, also bei mir war er ganz flach. Ich hoffe, das ist richtig.
Ja, nee, das ist ganz richtig.
Der ist ganz flach gewesen und der war so frisch. Ich habe den dann schön in den Kühlschrank, so wie du beschrieben hast. Mit den Blaubeeren, die haben ja so eine zarte Süße und dann mit der weißen Schokolade, die knallen dann richtig dagegen. Oder die knallt dann dagegen, die weiße Schokolade. Das war sehr köstlich, muss ich sagen. Das mache ich wieder.
Ja, also wenn es viele Blaubeeren gibt, dann mag ich tatsächlich am allerliebsten so ein Hefekuchen mit Blaubeeren. Also ein ganz einfacher Hefeteig, ganz viel Blaubeeren drauf und dann vielleicht noch ein Klecks Sahne hinterher. Das ist ja, das ist mein Favorite, weil das
Also
ist
so
der
eine
pure
Art
Blaubeergeschmack.
Blaubeer-Dachi.
Ja, genau. So wie man bei uns ein Zwetschgen-Dachi macht, macht man da halt so ein Blaubeer-Dachi, ja.
Oh, lecker. Den würde ich auch nehmen.
Ja.
Ich esse auch gern Zwetschgen-Dachi, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, den gegen einen Blaubeer-Dachi zu tauschen. Aber Blaubeeren sind ja hier immer so ein bisschen Mangelware. Also
Ja, nee,
ich.
das ist so ein bisschen ein Problem, weil du kriegst halt nur diese Kultur-Blaubeeren. Ja, ich weiß nicht, also meine Eltern haben da in Oberfranken gewohnt, da gibt es so ein Gebiet, da kann man auch selber Blaubeeren pflücken. Da geht's. Aber ansonsten ist es schon eher schwierig. Also manchmal behelfe ich mir dann mit Tiefkühl wilden Blaubeeren aus Kanada, was ich jetzt nicht so optimal finde. Ja, ist eher schwierig dann.
Ja, ich warte auch mal so ein bisschen ab, bis Saison ist. Dann kann man nämlich echt auch relativ für einen guten Kurs Blaubeeren kaufen. Die kommen dann aus Polen und dann gibt es wirklich Blaubeerschwämme eine Zeit lang. Und dann kommen sie wieder von irgendwo ganz weit her, wo ich denke, haben die überhaupt genug Wasser für das alles? Aber es ist ein anderes Thema, das führt uns zu weit. Was ich sehr, sehr gerne mag an deinem Buch, sind nicht nur die fantastischen Rezepte und die schönen Geschichten, die uns so ein bisschen mitnehmen in dieses Gefühl auch. Das mag ich immer so gerne an Kochbüchern, wenn man nicht nur kulinarisch einsteigt, sondern das eben so eingepackt ist in so Geschichten, in so Erlebnisse, sondern ganz hinten ist was sehr Praktisches drin und das prädestiniert dein Buch tatsächlich, dieses Buch mit in den Urlaub zu nehmen. Und zwar gibt es ein kleines Lexikon in den verschiedenen Sprachen, die vorne auf dem Buch draufstehen. Kann man die wichtigsten Lebensmittel einmal nachschlagen? Also, was heißt Schlagsahne auf Finnisch zum Beispiel? Das ist schon richtig gut zu wissen, vor allem wenn man zum Beispiel wie du durch mehrere Länder reist und sagt, hu, mein Dänisch ist okay, aber mein Schwedisch, wobei die sind so nah beieinander. Mein Schwedisch ist okay, aber mein Finnisch, Und dann kann man da nochmal nachschlagen und kann sagen, okay, ich habe alle wichtigen Worte, um diese Rezepte auch nachzukochen und vielleicht auch nochmal ein bisschen rumzuexperimentieren drumrum. Wenn man zum Beispiel dieses fantastische Gurkenrelish macht, wie ich es gemacht habe, und dann beim Grillen sitzt und sagt, so, das mache ich jetzt mal auf alles drauf und guck, wo es lecker ist. Das war hervorragend. Das hat
Finde ich
richtig
sehr
Spaß
gut.
gemacht.
Ja, nee, irgendwie kam mir ja auch so ein bisschen die Idee, also nicht nur, dass ich die Rezepte irgendwie sammeln möchte, die ich gerne im Sommer koche, aber ich dachte halt auch so, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die eben auch gerne im Norden Urlaub machen, sich da ein Ferienhaus mieten oder auch vielleicht selber ein Ferienhäuschen haben. Ja, deswegen also A, eben diese Unterteilung auch mit diesen Kochtopf, Backofen, Feuerchen und dann eben auch die Vokabelliste hinten. Weil manchmal ist es tatsächlich so, gerade so bei diesen Sauermilchprodukten, die ist sehr vielfältig und auch sehr unterschiedlich in den skandinavischen Ländern tatsächlich. Und dann ist es schon mal ganz praktisch, dass man weiß, wie das heißt und man nicht bei weiß das ich, Kulturmilch irgendwie auf einmal Flocken im Kaffee hatte oder so. Ja.
Du hast gesagt, ja, die Sauermilch, da gibt es viele Unterschiede und beim Mehl auch. Also die
Ja.
Rezepte funktionieren alle mit dem Wald- und Wiesenmehl, das es bei uns in Deutschland gibt. Also 405, kommst du klar. Aber die Mehlauswahl ist nochmal viel größer. Was ist dein Lieblingsmehl? Gibt es da eine Packung, wo du sagst, wenn ich wieder nach München fahre, dann nehme ich auf jeden Fall ein Kilo von diesem Mehl mit, weil das gibt es bei uns nicht.
Na ja, gut, also ich nehme auf jeden Fall aus Finnland, nehme ich tatsächlich immer dieses etwas feinere Roggenmehl mit, das es bei uns jetzt nicht so gut zu bekommen gibt. Das ist so ein bisschen anders gemahlen und hat auch also mehr von diesen Vollkornstoffen drin. Und dann gibt es auch ganz toll, das heißt, glaube ich, Öland, also kommt von der Insel Öland, die haben auch so eine spezielle Getreidesorte und mit denen kann man so ganz leckere Brötchen backen. So, das sind so zwei Sachen, die packe ich meistens ein. Ja, ansonsten ist noch dieses Graham-Mehl, das kennt man vielleicht so ein bisschen. Da kann man dann wieder so andere Sachen ganz gut mitbacken. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, da kann man viel experimentieren. Aber jetzt für das Kochbuch ist es halt dann so ein bisschen schwieriger, weil es soll ja doch auch für Deutschland einfach, ja, praktikabel sein. Aber ja, nee, da gibt es tolle Sachen, soll man auch einfach mal ausprobieren.
Großartig. Ja, mit Mehl und so. Ich will beim Backen, das kann halt dann auch so fürchterlich schief gehen, ne?
Ja, das kann schief gehen, stimmt.
Da bin ich immer ganz froh, wenn man mir doch sagt, was ich machen muss. Darum liebe ich ja auch Kochbücher. Ich möchte das nicht verleugnen. Es gibt ja mal Leute, die denken, ich könnte total gut kochen, aber ich kann halt sehr gut nach Rezept kochen. Vielleicht. Vielleicht kann ich nach Rezept kochen. Aber bei dir klingt schon so ein bisschen durch, dass du schon auch ein bisschen mehr kochst und mehr experimentierst als nur diese sehr einfachen Rezepte, die auch in diesem Buch sind.
Ja, nee, ich probiere schon ganz gerne aus und manchmal ist es auch einfach, na gut, dann hast du halt nur das und das zu Hause und dann musst du halt mit dem zurechtkommen und so entstehen auch manchmal neue Sachen. Also ja, deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen manchmal aus der Not herausgeboren, manchmal einfach aus Interesse oder man mixt einfach auch vielleicht aus anderen Kulturen, was man gerne mag, noch was dazu. Da bin ich jetzt auch nicht so strikt, nee, das ist jetzt ein schwedisches Rezept und das muss so sein. Nö, da bin ich variabel, sagen wir es mal so.
Was habe ich denn noch Feines ausprobiert aus deinem Buch? Hier zum Beispiel die knusprigen Quetschkartoffeln mit Lachs. Oh, das war lecker. Das war köstlich. Da kriege ich sofort Hunger. Oh mein Gott. Dabei war das so easy und da kann man sogar einfach Reste nehmen. Wenn man noch Kartoffeln übrig hat, dann kann man die einfach ein bisschen quetschen, in den Ofen schieben und was Leckeres obendrauf. Eigentlich noch geiler als ein Kartoffelsalat, wenn du mich fragst. Also, das war wirklich. Sehr köstlich, steht auch für sich allein, kann man einfach so als Abendessen
Ja,
auf den
nee, kann
Tisch
man auch
stellen.
einfach so machen. Ich finde es auch super, gerade so, wenn man ja auch Kinder hat, die essen ja auch nicht immer alles und man hat die Kartoffeln als Basis und dann kann jeder da drauf tun, was er will. Und wenn das dann nur irgendwie Ketchup ist, dann ist es halt nur Ketchup oder was weiß ich. Ja, also solche Sachen mag ich einfach. Manchmal überlege ich auch, also es ist so ein simples Gericht. Da ich denke, ah, okay, soll ich das jetzt überhaupt ins Buch reintun? Aber andererseits ist es ja auch oft nur so eine Inspiration und jeder kann dann machen, wie er denkt.
Absolut. Und ich glaube, das ist ja auch immer der Trick. Und gerade bei so einem Ferienhaus-Kochbuch finde ich, da geht es genau darum, um Inspiration. Ich kann mich erinnern, dass ich auch so ein Sommerbuch mal mitgenommen habe in den Urlaub und dann eigentlich nichts draus konkret gekocht habe, aber inspiriert war, eine Quiche zu machen. Gibt es ja auch bei dir im Buch eine Speck-Tomaten-Quiche, weil ich dachte, ja, das kriege ich hier auch irgendwie im Urlaubsort an Zutaten. In dem kleinen Supermarkt und das kriege ich hin. Also wir haben einen Backofen, wir haben eine Form da. Das ist eigentlich perfekt. Da kann man auch 2 Tage von essen. Das kann man auch mitnehmen im Notfall. Großartig. Was habe ich noch probiert? Oh, das hat meine Schwiegermutter total begeistert. Und meine Tochter hat gesagt, oh, das kenne ich aus dem Internet. Das ist dein TikTok-Trend-Rezept. Und ich so, okay. Und ich bin gespannt, ob du jetzt weißt, welches Rezept ich meine. Das ist total TikTok-Trend.
Quetschkartoffel war ja schon sehr, sehr, sehr trendig. Nee, weiß ich jetzt gar nicht, welches du meinst.
Die Erdbeer-Schaumkuss-Trüffel.
Ah, okay. Ah, verstehe. Ja, dann, also an so TikTok-Trends gehen ja oft an mir vorbei, muss ich gestehen. Ich wusste nur, dass diese Erdbeere in den Schaumkuss schieben Trend ist. Aber dass es jetzt auch der Trifle ist, aber ist ein ganz klassisches, tatsächlich mal ganz klassisch dänisches Rezept.
Und
Aber die Dänen haben es erfunden, das wird sein.
aha. Auf jeden Fall hat meine Schwiegermutter mich nach dem Rezept gefragt, woraufhin ich sehr beschämt war. Ich dachte, also eigentlich ist es gar nicht so richtig ein Rezept. Also ich kann dir sagen, wie man es macht. Das ist ein bisschen wie früher auf dem Kindergeburtstag mit der Schaumkusstorte. Ist auch nicht so richtig ein Rezept, aber ich habe auch immer noch eine Freundin, die liebt Schaumkusstorte. Und ich glaube, der muss ich vielleicht mal unauffällig das Rezept für Erdbeer-Schaumkuss-Trüffel auch schicken. Ich fand's köstlich. Aber weißt du, was die Herausforderung war? Die Ratio, Auflaufform und Schaumküsse. Wenn man die reinstellt, denkt man, das sieht jetzt irgendwie wenig aus, ob das reicht. Und wenn man die dann zerquetscht, denkt man, oh mein Gott, ich glaube, ich habe viel zu viele Schaumküsse reingequetscht. Das ist viel zu wenig Sahne. Ich glaube, ich muss noch mal Sahne schlagen. Das ist so ein Rezept, wo man die ganze Zeit noch mal nacharbeiten will und noch mehr draufwerfen will. Aber ist auch so ein Rezept, da funktioniert viel, hilft viel. Also
Ja.
großartig. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Und dann habe ich natürlich dieses fantastische Senf-Gurken-Relish gemacht. Da gibt es auch eine lustige Geschichte. Ich hatte die perfekten Einleggurken, die man dafür braucht. Und dann war endlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich Zeit hatte und habe gesagt, ey, warte mal, ich hatte 1 Kilo Einleggurken, wo sind die? Ach so, die schmecken der Kleinsten ganz gut. So. Dann habe ich ihn losgeschickt, habe gesagt, kauf bitte mehr Einleggurken. Dann hat er einfach nur Mini-Snackgurken mitgebracht. Also Spoiler, halb, halb funktioniert. Also es
Funktioniert
war jetzt
auch.
halb Einleggurken, halb Snackgurken. Schmeckt fantastisch. Das ist ein neues, wirklich super Standardrezept für den Sommer, würde ich sagen. Kann man auf alles essen.
Kann man auf alles essen, hält auch, also hält auch ewig, also die Zungengläser, also ich hab oft, dass ich einmal im Jahr mache ich das und dann vor dann die neue Saison kommt, muss ich tatsächlich gucken, ah, okay, habe ich jetzt alles davon aufgegessen? Ja, okay. Weil, ja, sonst wird der letzte Rest, wird dann im Frühjahr verputzt. Ja.
Auf was isst du es am liebsten?
Also ich schmiere das ehrlich gesagt auch viele Sachen drauf. Also klar, irgendwie zum Grillen einfach so oder auch mal auf Kartoffelchen. Also ich mache mir ja oft so Bowls, wo ich einfach alles reinschmeiße, was ich habe. Und da macht sich das immer gut, noch so als Extra-Topping obendrauf. Ja, aber tatsächlich bin ich da eher so auf der Fleischlinie. Aber mit dem Grillkäse, wie du es getestet hast, werde ich auf jeden Fall demnächst mal machen.
Das ist nämlich mein heißer Tipp. Wir haben uns schon auf Instagram ausgetauscht dazu. Wir hatten nämlich Grillkäse auf dem Grill und da hatte ich noch ein bisschen so Grillgemüse, bisschen Zwiebeln und Paprika und da dieses Relish drauf. Leute, der Grillkäse mit diesem süßlich, säuerlich, knackigen, senfigen ein bisschen, das war wirklich, wirklich köstlich. Das passt hervorragend zusammen. Ich möchte hier eine offizielle Empfehlung aussprechen. Das Rezept findet ihr übrigens in Sommerhausküche auf Seite 156 und das schöne Bild auf 157. Da ist ein riesiges Weckglas gefüllt. Ich so, ich hätte gern viele kleine Gläser, aber so viel habe ich gar nicht gefunden. Naja, so ist manchmal. Dabei hebe ich so viele Gläser auf. Und was ich immer noch ausprobieren will, ist das Rhabarber-Kompott mit Ingwer. Und ich habe jetzt meinen Rhabarber eingefroren, weil ich keine Zeit hatte. Weil wir waren in den Pfingst, also bei uns gibt es ja Pfingstferien. Ich wohne ja auch in Süddeutschland. Die kleinen Sommerferien, wie wir sie gerne nennen. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft, den Ingwer zu verkochen. Dann habe ich ihn klein geschnippelt und vorbereitet. Und irgendwann, weil die Geschmackskombination, die stelle ich mir so lecker vor. Ich liebe ja Rhabarber und da machst du einfach auf ein Kilo Rhabarber 15 Gramm Ingwer und ein bisschen Zucker. Wie viel verrate ich nicht, da müsst ihr das Buch kaufen. Aber das klingt so lecker.
Nee, also Ingwer und Rhabarber passt super. Und apropos Rhabarber, also zum Beispiel sagt man ja bei uns irgendwie eben, man erntet nur bis Johanni Rhabarber. In Lappland habe ich den im Juli auch noch angeboten bekommen. Also willst du noch ein bisschen Rhabarber? Und das irgendwie, das ist eben, das verzögert sich alles so ein bisschen, dass man das oft gar nicht so vergleichen kann. Aber ja. Nee, auf jeden Fall ausprobieren. Also, und wenn du gerne Ingwer magst, dann ruhig noch ein bisschen mehr reingeben.
Naja, es ist immer ein schmaler Grat
Ja,
zwischen scharf
genau.
und zu scharf. Ich vertraue jetzt einfach mal deiner Grammangabe. Und es sind ja alles von dir getestete Rezepte, gehe ich jetzt mal von aus. Du bist ja auch so ein Glücksgriff für einen Verlag, oder? Dein Buch ist erschienen im Christian Verlag. Die können sich sehr glücklich schätzen, weil du bist so eine eierlegende Wollmilch-Kochbuchsau. Du schreibst die Texte selber, du schreibst die Rezepte selber und du machst die Fotos auch selber. Wie lange hat es gedauert, bis du das ganze Buch in Eigenregie fertig hattest? Zumindest deinen Teil. Da gibt es ja dann immer noch Layout und dann gibt es noch mal ein Redigat und dann gibt es auch noch mal jemand, der über alles noch mal extra drüber schaut. Aber wie lange dauert es, wenn man wirklich in Eigenregie das Buch komplett selber macht? Gut,
Also
Gott
ich
sei
muss
Dank bist du
sagen,
beruflich vorbelastet. Also es
ja,
könnte
also
jetzt schlimmer
das
laufen.
ging tatsächlich relativ schnell. Das war auch so ein relativer, irgendwie hatte ich das, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wie war das denn? Irgendwie so im Juni rum, glaube ich, angeboten und dann wurde es auch genommen und dann war aber Abgabe schon, ich glaube, Ende September. Und aber letztendlich dran gearbeitet habe ich, glaube ich, 2 Monate. Aber dann habe ich auch wirklich nicht viel anderes gemacht. Also das war dann wirklich, war irgendwie 2 Monate in Finnland und habe das dann auch gemacht. Ja.
Das war halt dann kein Urlaub, da hast du dann
Nee, das war
gearbeitet.
dann, ja, genau. Hab gewartet, bis die Sonne rauskommt. Und ja,
Heute
also
fünf Gerichte, los geht's, bam, bam,
los
bam.
geht's. Ja.
Wow,
Nee,
okay.
also man muss natürlich schon, also man hat ja schon so ein Konzept vorher im Kopf. Und ja, aber so dann richtig alles ausarbeiten, würde ich sagen, waren dann irgendwie so kompakte 2 Monate.
Das Schöne ist, wenn man ein Sommerkochbuch schreibt, dann liegt ja fast schon auf der Hand, was als nächstes anschließen könnte.
Könnte
Michaela wiegt den Kopf hin und
sein.
her und grinst.
Ja.
Eventuell erscheint ja dieses Jahr noch ein Kochbuch.
Ja, ich glaube, da es sowieso schon auf Amazon gelistet ist, kann man es auch verraten. Es gibt eine winterliche Fortsetzung sozusagen, also eine Winterreise in den Norden, eine kulinarische.
Zum Weihnachtsmann und du nimmst meine Post mit.
Wenn du es mir gibst, dann nehme ich die mit und dann kommt die genau zu Weihnachten an, weil man dann, es gibt nämlich Briefkästen tatsächlich, wenn man im Sommer da ist, dann kann man die eben in den Briefkasten schmeißen und der kommt dann genau zu Weihnachten an.
Das ist so schlau, da müssen die Kinder im Sommer schon wünschen, was sie möchten.
Ja.
Und man hat ein halbes Jahr Zeit, das zu besorgen. Und die dürfen sich nicht umentscheiden, weil die haben den Brief ja schon eingeworfen. Oh, das ist genial. Das ist genial. Ich versuche ja schon immer zum ersten Advent diesen Brief fertig zu schreiben und sage immer 3 Wünsche, mehr kann das Christkind nicht tragen. Schade, schade. Und es scheitert immer auch an Familienmitglieder, die da halt flexibel sind in dem, was sie gerne schenken wollen. Aber das ist ja genial. Das ist der Hack des Jahrhunderts, den die da oben haben. Wow. Aber das ist auch der Grund, warum ich dir so wunderschön in den winterlichen Norden hab folgen können und du das so schön dokumentiert hast.
Wenn schon Fotos gemacht werden, kann man sie ja auch mal zeigen, ne? Ja.
Großartig. Ich verlinke auf jeden Fall dein Instagram-Profil, weil du hast mich auch gerettet. Warum? Werden sich jetzt manche fragen. Na, weil ich im Supermarkt stand und dachte, ich teste doch gerade das Buch von Michaela und jetzt habe ich Bock auf diesen Blaubeerkuchen. Was kommt noch mal ins Rezept? Und dann ist mir sofort eingefallen. Manchmal kann ich mir Dinge merken, ne? Aber wirklich die wildesten Dinge. Da habe ich mir gemerkt, dass das Rezept auf deinem Instagram-Profil war. Dann bin ich im Supermarkt auf Instagram gegangen und habe einfach nur ein bisschen gescrollt. Ich meine, ich finde, das widerspricht sich ja nicht. Da hätte man schon viel Arbeit, wenn man die ganzen geilen Rezepte von dir so einzeln rauszieht, copy-pastet und sich ein Kochbuch macht. Da würde ich doch empfehlen, dein Buch zu kaufen. Sommerhausküche, Rezepte für die schönste Zeit im Norden, Lieblingsgerichte aus Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark, erschienen im Christian Verlag. Ein fantastisches Buch mit ganz kleinen, aber leckeren Dingen mit Kniff, wie ich finde, mit dem nordischen Touch, den du da wunderbar mit reingebracht hast. Und ja, das ist ein Kochbuch, das man super mit in den Caravan, Camper oder ins Ferienhaus nehmen kann, finde ich. Ich glaube, ich mache das nämlich auch, wenn wir in den Norden fahren. Oh Gott, jetzt blätter ich durch, das war ein Fehler. Ich krieg gerade so Hunger. Die Sachen sehen lecker aus, sie sind wirklich einfach und die machen auch Spaß. Das macht einfach Spaß. Ich mag das, mich reinzuprobieren in andere Länder und so ein bisschen was auf meinen Teller zu holen. Ich danke dir sehr, Michaela, dass du in meinem Podcast warst und mit mir über dein wunderbares Buch und auch über den Weihnachtsmann gesprochen hast in dieser Hitzewelle.
Ja, man sieht sich fast danach, ne?
Also ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit visualisiert, 18 Grad und Sonnenschein. Und dachte so, es wäre schon schön, so eine leichte Jacke für eine kurze Hose, Turnschuh. Wenn der Wind weht, setze ich eine Wollmütze auf. Ich mag das.
Ja, nee, und ich denke gerade, oh, ich würde jetzt so gerne in den Fluss springen, der vor meinem Häuschen da vorbeifließt. Oh.
Nicht
Ja.
mehr lange, nicht mehr lange. Ich wünsche dir jetzt schon eine ganz, ganz wunderbare Zeit. Jetzt sag noch mal, in Finnisch heißt Ferienhaus
Möcki.
Mökki, also das ist doch Mahtava, so ein Mökki in Finnland. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und ich freue mich schon auf dein nächstes Buch, das schon im September erscheint, Leute. Das ist ein bisschen wie mit dem Brief an den Weihnachtsmann. Man kann das
Genau.
Weihnachtsbuch schon kaufen im September und das finde ich sehr sinnvoll.
Dann kann man sich gut vorbereiten.
Ja, genau. Ich danke dir sehr. Ich liebe vor allem den Norden im Winter. Das ist, hat nochmal eine andere Romantik, obwohl die das vielleicht selber gar nicht so sehen und vielleicht Nürnberger Weihnachtsmärkte schöner finden, aber da freue ich mich schon drauf. Ich visualisiere das jetzt noch ein bisschen, wenn ich in die Hitze zurückkehre. Hab noch einen
Genau.
wunderschönen Tag, liebe Michaela.
Ja, ich danke dir vielmals für deine Einladung.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.